Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Prunk im Schloss, Reichtum, naja, auch ein bisschen antiquierte Piefigkeit. Trotzdem, das royale Leben gehört zur Popkultur. Alleine schon, weil Massen zuschauen und es ordentlich Wegträumen und Ablenkungspotenzial bietet. Das wissen auch Sky und HBO. Die bringen nach Tschernobyl und The New Pope nun ihre dritte hochwertige Serien-Koproduktion heraus. Die heißt Catherine the Great über die Zarin Katharina die Große. Ein Historiendrama über die vielleicht mächtigste Frau der Weltgeschichte, die auch für ihre Bettgeschichten berühmt-berüchtigt ist. Julian Ignatowitsch hat die vierteilige Serie geschaut und sich Gedanken über das Seriengenre mit Krone gemacht.
Sie wurde als Sexmonster bezeichnet, als Nymphomanin oder liebestolle Frau. Katharina die Große ist für ihre erotischen Abenteuer heute mindestens genauso bekannt wie für ihr politisches Kalkül.
When I first came here from Germany, I did not even speak the language.
34 Jahre regierte sie im 18. Jahrhundert als Zarin das Russische Reich, war die mächtigste Frau der Welt und die einzige, die den Beinamen die Große erhielt. Und ja, sie hatte eben auch den ein oder anderen Liebhaber.
She eats men alive.
Die Serie Catherine the Great greift diesen historisch amorösen Stoff auf. Nach dem Staatsstreich gegen ihren Mann, Peter III., den sie verabscheute, hat die Zarin mit Aufständischen zu kämpfen und tritt für liberale Reformen und Sozialprojekte ein.
Is it right for a rich man to own another human being?
Das spielt in der Serie aber nur am Rande eine Rolle.
Lieutenant Potemkin.
Stattdessen steht Katharinas Affäre mit Fürst Potemkin und das problematische Verhältnis zu ihrem Sohn im Mittelpunkt.
I think you should get married.
Familien- und Liebesleben statt großer Weltpolitik. Immer wieder fühlt man sich wie in einem Roman von Jane Austen.
Man.
Das ist insofern klug kalkuliert, als dass die Live-Übertragung der Hochzeit von William und Kate natürlich auch viel höhere Einschaltquoten erzielt als die wöchentlichen Folgen ZDF History. Dazu versammelt die Serie die Creme de la Creme des aufwendigen Historienkinos. Drehbuchautor Nigel Williams, der mit seiner Serie über Elisabeth I. für einen Emmy nominiert war. Regisseur Philip Martin, der mit The Crown über Elisabeth II. Gleich für mehrere Emmys nominiert war. Sowie allen voran Schauspielerin Helen Mirren, die sowohl Elisabeth I. als auch die II. Schon in diversen Verfilmungen meisterlich mimte und dafür einen Emmy und einen Oscar gewonnen hat.
Now let's celebrate new beginnings.
Was soll man zu dieser Königsfamilie noch sagen?
I want something Russian.
Als widerlegt Williams ein hervorragendes Drehbuch mit einer Geschichte zwischen historisch-politischen Fakten, royalem Klatsch und zwischenmenschlichen Intrigen hin. Wieder gelingt Martin eine so klassische wie zeitgemäße Veranschaulichung der historischen Schauplätze und höfischen Bräuche. Und wieder zeigt Mirren eine schauspielerische Leistung, die für alle internationalen Awards mehr als preisverdächtig sein dürfte. Chapeau. Oder besser gesagt, Schiappa. Wir sind ja in Russland. So viel ist dann doch neu.
So many people want the Russian throne. They die trying to get it and sometimes they die trying to hang on to it.
Wobei das in den prunkvollen Zimmern der Schlösser und auf den wohlgepflegten Pfaden der Hofgärten keinen großen Unterschied macht. Und hier kommen wir dann zu einer anderen interessanten Frage. Was ist zu halten von einem Geschichtsbild, das, wie in vielen Historienserien, Rain, Versailles, Downton Abbey und, fast ausschließlich aus der Sicht der Mächtigen, Reichen und Schönen erzählt wird?
I can't tell you, I saw the most gorgeous man.
All diese Produktionen, mal besser, mal schlechter, hier ohne Frage hervorragend gemacht, geben nur einen minimalen und zudem sehr weltfremden, privilegierten Ausschnitt der Gesellschaft wieder, der in St. Petersburg fast genauso aussieht wie in London und auch ganz ähnlich funktioniert.
Anyway, who is the Empress of Russia?
You are your Majesty.
Ein Weltbild wie aus einem Klatschmagazin, in dem es nur darum geht, wer das schönste Kleid trägt, wer das meiste Geld hat oder wer mit wem im Bett war.
I think we should inspect him more closely.
Das mag dem Publikum ein paar eskapistische Stunden verschaffen, indem man von der Couch ins Traumschloss entführt wird, aber das ist eben nicht repräsentativ und nach einigen Folgen doch auch relativ eintönig und uninteressant, zumal diese Serien ja immer das Gleiche machen. Man lernt kaum etwas Neues, insbesondere geschichtspolitisch, man sieht kaum etwas Überraschendes und man hört wenig Spezifisches. Stattdessen dreht man sich immer wieder in den gleichkreisenden Tanzschritten durch die kaiserliche Maskerade mit machthungrigen Emporkömmlingen, intriganten Fürsten, wunderlichen Hofnarren und promiskuitiven Burgfräulein. Hier ist es eben die Zarin selbst, die nach Sex giert. Und auch wenn die Serie versucht, sie als liberale, selbstbestimmte, starke Frau zu zeigen, bleibt sie letztlich doch irgendwie fremdbestimmt durch ihren Liebhaber, den kultivierten, gewitzten Fürst Potemkin, der auch nicht davor zurückschreckt, Katharina vor der versammelten Hofelite bloßzustellen.
My Russia. Our Russia.
Die feministische Fackel verglüht. Also, die Serie in Machart und Cast herausragend, im Geschichtsbild aber bedenklich. Das Fazit also zwiespältig. Wirklich majestätisch ist, wer trotzdem lacht.
Catherine the Great. Die Serie können Sie ab Donnerstag schauen bei Sky.